Fluss, mein Fluss in Morgenstrahl. Empfange nun, empfange den
Sängerin, Komponistin, Bearbeiterin, Pianistin, Gesangslehrerin, Organistin, Kulturvermittlerin, Veranstalterin, Herausgeberin, Volksliedsammlerin. So bezeichnet das Lexikon Musik und Gender im Internet Pauline Viardot-Garcia. 1821 geboren, ist sie ein wahres Multitalent mit Durchsetzungsvermögen, sowie durch und durch ein Kind Europas, das nur schwer in eine Schublade zu stecken ist. Ihre besondere Stellung als Tochter einer reisenden Künstlerfamilie lässt Pauline früh über die Missstände ihrer Zeit nachdenken, über Musik als wirtschaftliche Ware, aber auch über die damals noch verweigerten Frauenrechte.
Sie verfolgte die Auseinandersetzungen um die gesellschaftliche Gleichstellung von Menschen verschiedenster sozialer Schichten, um die angemessene Staatsform, um freie Liebe und Ehe. Bis kurz vor ihrem Tod im Jahre 1910 konnte sie ihre erfolgreiche Unterrichtstätigkeit ausüben. Sie wurde fast 89 Jahre alt und starb laut ihrer Tochter Louise mit einem Lächeln auf den Lippen.
Herausgeberin Beatrix Borchardt zeichnet gemeinsam mit Miriam Alexander Wiegbers ein umfangreiches und fundiertes Bild von Pauline Viardot-Garcia. Grundlage dafür sind die zahlreichen Briefe zwischen ihr und Julius Rietz, geschrieben in den Jahren 1858 bis 1874. Beide lernten sich während eines Konzertes in Leipzig kennen. Pauline stand auf der Bühne, Julius war als Nachfolger seines Freundes Felix Mendelssohn Bartholdy Kapellmeister des Gewandhausorchesters. Aus dieser Begegnung entstand eine leidenschaftliche Brieffreundschaft mit teilweise mehreren Briefen täglich. Eine Liebesfreundschaft auf Papier, wie Beatrix Borchardt es betitelt.
Julius Rietz an Pauline Viardot in Weimar, 1858, Dienstagnachmittag. Eben war ich im Begriff auszugehen, als ihr Brief ankam. Sie vortrefflichste und unvergleichliche. Und welch ein Brief! Jedes Wort ein Labsal, erquickender und herzstärkender wie der Trank dem Durstigen. Seit wenigen Tagen ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich sehe jetzt klar und hell, was und wo es mir gefehlt hat. Das Weib, nur das Weib, das Rechte, ist die Bildnerin des Mannes.
Die etwa 140 erhaltenen Nachrichten lesen sich wie ein klassischer Briefroman. Wild, romantisch, melancholisch, jammernd, himmelhochjauchzend. Sie geben einen tiefen Einblick in das Leben zweier bedeutender Künstler, vor allem aber in deren Seelenleben. Nur selten ist tatsächlich Musik das Thema, auch wenn sich manchmal frisch Komponiertes hin und her geschickt wird. Oft sind es gesellschaftliche Themen der Zeit. Fast schon humoristisch zu lesen ist die Abneigung von Julius Rietz gegen Paulines ehemaligen Klavierlehrer und Freund Franz Liszt. Beschreibungen von künstlerischen Großereignissen wie der skandalträchtigen Pariser Uraufführung des Tannhäusers sind zeitgenössische Quellen von unschätzbarem Wert für das heutige Musikverständnis. Die meisten Briefe jedoch handeln von persönlichen Problemen mit der Familie, ungestillten Sehnsüchten oder dem gesellschaftlichen Bild des Künstlers, wie in diesem Brief von der ständig reisenden Pauline an Julius deutlich wird.
Ist es nicht recht traurig, immer mehr oder weniger getrennt von den Kindern sein zu müssen? In Paris ist es mir unmöglich, was Gutes zu leisten. Ich müsste schlechte Musik hübsch singen. Ich hasse das Hübsche in der Kunst. Und noch andere Sachen tun, die ehrliche Frauen nicht tun sollen. Ach, liebster Freund, Sie haben keinen Begriff von der Unwürde, die jetzt in der Kunst und überhaupt in dem öffentlichen Leben hier herrscht. Ich kann es nicht sehen, ohne dass sich mein Herz nicht schwer fühlt. Fast alle Sängerinnen sind Kurtisanen.
Die insgesamt 663 Seiten sind von gut recherchierten Fußnoten und verständlichen Übersetzungen durchdrungen. Denn Pauline Viardot-Garcia bat ihren Briefpartner höflich darum, ihre Briefe in der Sprache ihres Herzens schreiben zu dürfen. Auf Französisch, nicht auf Deutsch. Oft wechselt Pauline mitten im Satz charmant zwischen beiden Sprachen, ein Sinnbild für ihre Weltgewandtheit. Darin ist Julius Rietz Pauline unterlegen, die unter anderem in Mexiko und den USA aufgewachsen ist.
Sie fragten mich neulich, ob ich viel in der Welt umhergekommen sei. Leider muss ich sagen, dass mir auch dieses Vehikel, Körper und Seele frisch zu erhalten und zu animieren, nur in sehr beschränktem Maße zuteil geworden ist. Ich kenne selbst Deutschland nur zum Teil. Nicht Tirol, nicht den Harz, das Riesengebirge und die Küstenländer. Was ich ziemlich genau kenne, ist der Rhein bis Straßburg. Eine Reise über Prag, Wien, Salzburg, München und Nürnberg ist die interessanteste, die ich gemacht habe. Ja, liebste Freundin, ich knirsche oft mit den Zähnen, wenn ich im Sommer nach diesem oder jenem hier frage, irgendeinen Lehrer vom Konservatorium, und höre, der ist am Montrosa, der in Venedig, der in London, während ich hier sitze und Klavierauszüge mache.
Es ist nicht zu überlesen, dass beide Künstlerpersönlichkeiten in der Zeit ihres größten Ruhms diesen brieflichen Austausch als Lebenselixier ansehen. Denn trotz ihrer beruflichen Anerkennung steckten beide in einer tiefen Krise. Die Hintergrundinformationen dazu werden einleuchtend und allumfassend in den begleitenden Texten der Herausgeberinnen ausgearbeitet. Der Band ist eine Fusion aus Musikgeschichte, Wissenschaft, tiefen Emotionen und freundschaftlichen Ratschlägen. Wer anders als Pauline Viardot-Garcia könnte daher das Schlusswort haben?
Ja, mein Freund, Sie brauchen Freiheit in jeder Hinsicht, physisch und geistig, aber vor allem in der Vorstellungskraft. Diese Freiheit ist es, die Sie bei Beethoven so sehr bewegt, die Sie zutiefst aufrührt. Die Leidenschaft ist frei und sie will es sein. Und da die Musik auch eine Leidenschaft ist, braucht auch sie die Freiheit, um zu verhindern, dass sie eine Nachahmung oder unnötige Plattitüde wird.